Geimpft oder ungeimpft? Vor ein paar Jahren hat diese Frage das ganze Land bewegt. In der Pandemie gab es kaum ein anderes Thema, über das so intensiv gestritten wurde. In der Familie, mit Freunden. Und einige Konflikte dauern sogar bis heute. 5 Jahre, nachdem die WHO Corona zu einer Pandemie erklärt hat. WDR-Journalistin Caroline Bredendieck hat sich damit beschäftigt, wie die Pandemie Beziehungen strapaziert hat. Spoiler, wohl mehr als erwartet. Wir erzählen heute bei 11KM die Geschichte einer jungen Frau, die sich nicht impfen lassen wollte und sich bis heute unverstanden fühlt. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Heute ist Freitag, der 14. März. Hallo Caro.
Hallo. Ja, wir sind im Sommer 2021 in einer Stadt in Rheinland-Pfalz und zu Hause bei Laura. Laura ist schon zu Hause nach der Arbeit und dann kommt ihr damaliger Freund auch nach Hause von der Arbeit. Und erstmal ist alles wie immer.
Wir saßen am Tisch, er kam immer spät von der Arbeit. Und es war so ein normaler Abend und dann hat er das halt einfach irgendwann so gedroppt.
Und dann droppt er aber eine Info, die sie echt kalt erwischt. Er sagt nämlich damals, ja, heute auf der Arbeit gab es so die Gelegenheit, sich impfen zu lassen, Corona-Impfung abzuholen. Ja, und dann habe ich das einfach gemacht.
Mhm. Und was ist da die Reaktion?
Ja, Laura denkt so, wie jetzt? Das darf doch wohl nicht wahr sein, weil Laura und ihr Freund eigentlich so Verbündete sind und beide eigentlich ganz bewusst zu diesem Zeitpunkt ungeimpft. Und deswegen denkt Laura so, wie, der hat sich jetzt einfach impfen lassen, ohne mit mir vorher darüber zu sprechen.
Ich weine und stehe auf und gehe erstmal weg, weil ich überrascht bin, dass ich weine, weil es mir leid tut, dass ich weine, weil ich ihm kein schlechtes Gewissen machen wollte. Aber ich war auch überwältigt von der Emotion und ich war echt enttäuscht und traurig.
Okay, also das ist eine richtig große Sache für sie, ne?
Ja, sie hat sich alleingelassen gefühlt, hat sie mir gesagt.
Ich frage mich wirklich so, wie er das tun konnte, wieso er das gemacht hat. Und fühle mich halt so voll wie so hintergangen.
Das passiert ja im Sommer 2021. Vielleicht nochmal kurz zur Erinnerung, wie ist zu dem Zeitpunkt überhaupt die Situation mit der Impfung?
Die Impfungen, die kann man sich seit kurzem für alle abholen. Also erst, wir erinnern uns, ging das nur für, sag ich mal, über 90-Jährige, über 80-Jährige, über 70-Jährige. Menschen, die in Pflegeberufen oder eben besonders empfindlichen Bereichen arbeiten. Aber im Sommer 2021 geht es eben dann schon eine ganze Weile einfach für alle. Mhm. Und es gibt Menschen, die sich darum prügeln. Also kennt vielleicht auch jeder diese Impfdrängler-Diskussion. Also es gibt ja damals auch Leute, die unbedingt ganz früh dran wollen. Vielleicht sogar früher, als sie berechtigt wären. Mhm. Und Laura und ihr Freund sind aber das genaue Gegenteil. Also die sind skeptisch, die möchten eigentlich nicht, möchten noch drüber nachdenken und sind deswegen im Sommer 2021 noch ungeimpft.
Ja, bis zu diesem einen Abend, an dem es dann so richtig knallt zwischen den beiden. Lass uns sie mal kennenlernen. Wer ist Laura?
Laura heißt eigentlich anders, aber weil das ganze Thema für sie nicht so einfach ist, möchte sie nicht mit ihrem richtigen Namen auftauchen. Laura ist damals Anfang 20 und naja, dieses ganze Thema Impfen ist gar nicht so trivial für sie, weil sie ist tatsächlich Krankenschwester auf einer Intensivstation. Also sie arbeitet genau da, wo es coronamäßig abgeht und wo ja die ganze Aufmerksamkeit damals drauf liegt. Ne? Also alle reden über die Intensivstation und wie viele Betten sind da frei und wie geht es den Menschen dort. Und genau da arbeitet Laura damals. Und sie sieht jeden Tag auch was Corona mit den Menschen macht, die dort liegen. Laura liebt eigentlich ihren Job, muss man sagen. Sie liebt so diese kleinen Dinge, die diesen Job für sie ausmacht. Also, dass sie sich dann zum Beispiel merkt, die eine Seniorin in dem und dem Bereich der Intensivstation, die liebt ja den und den Tee und am liebsten mit einem Würfel Zucker. Also Laura gibt das total viel, sich solche Kleinigkeiten zu merken oder mal kurz Händchen zu halten bei dem Patienten, dem es nicht gut geht. Das liebt Laura und auch so, dass da einfach die ganze Zeit Action ist. Und natürlich schwebt man auch so zwischen den Extremen. Also es sterben Menschen auf Intensiv, Menschen sind schwer krank. Du redest mit Angehörigen, die verzweifelt sind und gleichzeitig sind Menschen aber auch manchmal schwer krank und werden dann da gesund gepflegt und können dann intensiv irgendwann verlassen. Also diese ganzen Extreme fand Laura aber total spannend.
Also sie ist quasi mittendrin und ja, so wie ich das jetzt verstanden habe, auch kann man sagen, Krankenschwester oder Intensivpflegerin mit Leib und Seele. Und jetzt ist sie ja aber genau dort quasi im Epizentrum der Pandemie. Deswegen könnte man ja meinen, sie hätte vielleicht besonders große Angst, sich zu infizieren oder auch, das gehört ja auch dazu, das Virus nach draußen zu tragen. Warum möchte sie sich nicht impfen lassen? Warum zweifelt sie?
Also Laura leugnet nicht das Coronavirus oder denkt auch nicht, dass mit der Impfung Mikrochips irgendwie uns eingepflanzt werden oder dass die Regierung uns mit der Impfung vergiften möchte. Laura sagt eben, fitte oder jüngere Menschen in meinem Alter sind nicht so gefährdet und deswegen bezieht sie das nicht so auf sich. Deswegen findet sie auch viele Corona-Maßnahmen übertrieben, weil sie, und das fand ich auch sehr interessant im Gespräch mit ihr, auch sagt, wir machen diese ganzen Maßnahmen zum Schutz von Menschen und sie auf der Intensiv hat aber auch gleichzeitig gesehen, was das auch für negative Auswirkungen hat, weil sie mehrere Menschen in den Tod begleitet hat, die in ihren letzten Stunden alleine waren. Und eben dieses Zwischenmenschliche, dieses Händchenhalten und ich rede mal kurz mit dir, total auf der Strecke geblieben ist.
Und die Impfung, fand Laura auch, dass das eine übertriebene Schutzmaßnahme ist als Krankenschwester?
Also sie hat einerseits die Notwendigkeit eben für sich nicht gesehen. Sie fand aber schon cool, dass es diese Impfung gibt für eben ältere Menschen, Menschen mit Vorerkrankungen. Aber hatte jetzt auch keine Angst davor, wollte aber einfach länger darüber nachdenken. Und sie hat direkt das Gefühl gehabt, dass eine Offenheit in der Diskussion nicht da war, sondern dass gerade sie als Pflegekraft direkt so nach dem Motto, ja, wann lässt du dich impfen? Nicht lässt du dich impfen, sondern als wäre das so ein Automatismus. Ich habe das Gefühl, dass je weiter das so ging und je weiter so automatisch davon ausgegangen wurde, ja, auch sie als Anfang 20-Jährige lässt sich gegen das Coronavirus impfen, desto mehr wurde sie dann anti.
Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich irgendjemanden damit gefährde, weil es war sowieso überall Maskenpflicht. Zu meinen Patienten bin ich komplett vermummt gegangen und auch zu den Nicht-Corona-Patienten.
Sie hat gesagt, das tue ich alles und dann bin ich eigentlich nicht mehr gefährlich für die Menschen, die ich da versorge. Also das war ihre Perspektive darauf. Und gleichzeitig ist das das, was in der Wissenschaft auch Präventionsparadox genannt wird. Wir haben für den Podcast auch mit Christian Drosten gesprochen, der bekannte Virologe. Und er hat zum Beispiel auch gesagt, klar waren es bestimmte Bevölkerungsschichten, die besonders betroffen waren von dem Virus. Aber weil wir halt gebremst haben, weil wir bestimmte Maßnahmen getroffen haben.
Wir haben das jeweils so weit kommen lassen mit der Krankheitsinzidenz, dass diese Patienten nun mal als erstes auf der Intensivstation gesehen wurden, weil sie auch am stärksten empfindlich, vulnerabel und betroffen davon waren. Und dann haben wir gebremst. Hätten wir 2 oder 3 Verdopplungszeiten später gebremst, also 2 oder 3 Wochen später, mit anderen Worten, nur 2, 3 Wochen, dann hätten wir die ganz breite Masse der Bevölkerung auf den Intensivstationen gehabt.
Also dann auch Jüngere, dann auch Leute, die gar keine Vorerkrankung haben. Mhm. Also das ist natürlich schon so ein Faktor, den man da mit im Kopf haben muss.
Und dann denkt man über diese Problematik auch ganz anders. Dann fragt man in einer Pandemie-Nachbearbeitung auch nicht nur, konnten wir nicht diese Maßnahmen besser weglassen? War das nicht alles sinnlos? Sondern dann fragt man, wird uns beim nächsten Mal die Politik vielleicht besser schützen als Gesamtgesellschaft gegen so eine Bedrohung?
Christian Drosten sagt, auch im Nachhinein betrachtet, dass es sehr wohl sinnvoll ist und war, auch junge, gesunde Menschen durchs Impfen zu schützen. Wie war das damals mit Lauras Kolleginnen und Kollegen, die auf der Intensivstation gearbeitet haben? Haben die sich impfen lassen?
Die lassen sich im Großteil auf jeden Fall impfen. Mhm. Und Laura hat auch das Gefühl, sie kann auf der Arbeit nicht so richtig offen darüber reden, dass sie viele Dinge übertrieben findet. Also sie ist super oft irgendwie bei Diskussionen dabei, wo dann die Leute erstmal nicht wissen, dass sie noch ungeimpft ist, mhm, und dann sehr negativ über Ungeimpfte geredet wird. Und irgendwie hatte sie das Gefühl, dieser Grauton fehlt in der Diskussion, sondern es gibt nur schwarz oder weiß. So, mhm, die kompletten Leugner und die kompletten Impfgegner und auf der anderen Seite eben die, die es kapiert haben. Und sie hat sich da selber nicht wiedergefunden, in keinem der Lager.
Es gab mich nicht. Es gab ja entweder die Geimpften, die es gerafft haben, die solidarisch sind, oder es gab die Verschwörungstheoretiker und Nazis. Und dazwischen war irgendwie kein Raum.
Und sie meinte so, ich habe in die Schublade eigentlich nicht reingepasst, wurde aber da reingesteckt.
Was ich interessant finde, dass sie auch sagt, dass sie sich abgestempelt vorkommt. Also, dass sie zumindest das Gefühl hat, dass diese ja eigentlich medizinische Entscheidung so politisch aufgeladen ist.
Ja, also weil es natürlich sehr präsente Menschen gab, ne, also auf den Querdenker-Demos zum Beispiel, und einfach eine Range von Leuten da zusammen auf die Straße gegangen ist, die vielleicht erstmal gar nichts miteinander gemein hatten, ne, außer dass sie sich alle in ihrem Freiheitsempfinden eingeschränkt gefühlt haben. Und Laura zum Beispiel sagt ja, ja, ich sehe, was das Coronavirus macht. Ich glaube auch nicht, dass das irgendwie ein großer Hoax ist der Bundesregierung oder irgendeine Weltverschwörung.
Ja.
Ne? Sie glaubt ja auch nicht, dass die Impfung uns alle vergiftet. Und Lauras Haltung zur Impfung, zu Corona-Maßnahmen, zu dieser ganzen Pandemie, sie hat auch wirklich Konflikte dadurch erlebt. Also ob es jetzt die Sache ist mit ihrem damaligen Freund oder mit ihrer besten Freundin, mit noch anderen Freunden, aber auch im Kollegenumfeld. Also sie hat an ganz vielen Stellen gemerkt, da gibt's Stress, da gibt's Streit, da gibt's Diskussionen, das ist nicht einfach.
Dass das Thema Corona-Maßnahmen und die Impfung ein großes Konfliktpotenzial hatte, das haben bestimmt viele noch so in Erinnerung. Damit ist Laura nicht alleine, oder?
Nein, wir haben tatsächlich für den Podcast in Zusammenarbeit mit dem ARD Deutschlandtrend im Januar noch eine repräsentative Befragung gemacht, mhm, und die Menschen nochmal gefragt, ja, wie war das damals für euch? Und tatsächlich hat fast jeder Zweite gesagt, dass er oder sie ernsthafte Meinungsverschiedenheiten hatte mit einer Person im Freundeskreis, im engeren Freundeskreis oder mit einem Familienmitglied. Also 46% haben das gesagt. Das finde ich schon bemerkenswert, wie viele Menschen in Deutschland wirklich sagen, ja, also da wurde ordentlich gestritten.
Ja, interessant, dass man das auch mal in Zahlen hört. Warum hatte Corona auch so ein Potenzial für Polarisierung, vielleicht auch Spaltung und Konflikte?
Darüber habe ich für den Podcast auch mit Monika Knauer-Walter gesprochen. Die ist Mediatorin, Coach und sitzt auch im Bundesverband Mediation. Und die hat eine Phase in der Corona-Pandemie auch für eine Corona-Krisen-Hotline gearbeitet und da ganz viele Menschen gesprochen, die sich auch unter anderem mit solchen Streitigkeiten bei ihr gemeldet haben.
Das war so neu für uns alle, dass es so direkt so eine massive Bedrohung war. Damit sind wir nicht gewöhnt, umzugehen. Und das bringt jeden so an die eigenen Grenzen und an die eigenen Ängste. Und ich glaube, die größte Not ist oft, die Angst zu spüren und nicht wahrhaben zu wollen. Wer hat denn gerne Angst? Wer ist es gewöhnt, Angst zuzugeben vor anderen? Und da drin liegt das Potenzial, um die Angst nicht aussprechen zu müssen, bilde ich mir eine Meinung und trage die vor mir her.
Also manche Menschen dachten, oh, ich habe Angst vor dem Virus Und ich habe Angst davor, mich anzustecken, krank zu werden, zu sterben. Oder ich habe Angst um meinen Vater, meinen Großvater, meine Tante, um wen auch immer, diese Menschen zu verlieren. Und auf der anderen Seite Menschen, die Angst hatten, ja, was passiert hier eigentlich gerade? Wie kann der Staat so durchgreifen? Auf einmal werden alle Geschäfte zugemacht. Ich habe Angst, was das demokratisch vielleicht bedeutet. Wer entscheidet das hier alles? Darf man überhaupt eine Gegenposition mal äußern?
Welche Arten von Beziehungen waren denn besonders betroffen? Lässt sich das sagen?
Wir haben zum Beispiel eine Bruder-Schwester-Beziehung ganz eng begleitet. Er, bis heute ungeimpft, hat mit der Querdenker-Szene sympathisiert und hat sich eben von vielen, vielen Maßnahmen in seiner Freiheit echt eingeschränkt gefühlt. Und sie, seine kleine Schwester, fand jetzt auch nicht alle Maßnahmen unbedingt mega cool, hat sich aber schon größtenteils versucht, dran zu halten, versucht, solidarisch zu sein für das große Ganze, für die Gesellschaft und war tatsächlich sehr, sehr früh schon geimpft. Also das zeigt auch nochmal, was ja auch die repräsentative Befragung ergeben hat, dass viele der Verwerfungen auch tatsächlich im engsten Familienkreis passiert sein können.
Hat diese Umfrage, die ihr extra gemacht habt, hat die auch Aufschluss darüber gegeben, welche Folgen diese Meinungsverschiedenheiten dann wirklich für Beziehungen hatten? Also wie stark die belastet waren, vielleicht sogar ganz zerbrochen sind?
Also jeder fünfte ungefähr von denen, die gesagt haben, ich hatte eine Meinungsverschiedenheit, eine wirklich ernsthafte, die haben für eine gewisse Zeit den Kontakt zu jemandem abgebrochen. Mhm. Und jeder zwölfte hat den Kontakt zu jemandem sogar dauerhaft abgebrochen, also bis heute. Und ich glaube, viele Menschen kennen so Geschichten, ne? Dass man sich wirklich entfremdet hat mit einer Person oder mit mehreren Personen im näheren Umfeld, wo man vielleicht weiterhin Kontakt hat oder mittlerweile wieder Kontakt hat zu der Person, aber merkt, ich spare vielleicht bestimmte Themen lieber auf. Mhm. Oder vielleicht arbeite ich das auch gar nicht so auf jetzt, was da in der Corona-Pandemie zwischen uns war, sondern schweige das eher tot.
Also das heißt, wir bleiben weiter in Kontakt, wir brechen nicht den Kontakt ab, aber wir reden nicht mehr über Corona. Und sieht man anhand der Umfrage auch, was dann wirklich so das größte Streitthema war rund um Corona?
Die Impfung war das Streitthema Nummer eins. Mhm. Auf jeden Fall, also mit weitem, weitem Abstand. Mhm. Die Maßnahmen kommen dahinter auf Platz zwei. Und ganz interessant fand ich, so 5-6% der Befragten haben gesagt, die Herkunft des Coronavirus.
Also bei Laura und ihrem Freund war ja auch die Impfung das große Thema.
Und dann passiert aber was ganz Interessantes.
Das in Hamburg bundesweit erstmals eingeführte 2G-Optionsmodell zur Corona-Bekämpfung stößt auf ein geteiltes Echo. 2G bedeutet, dass nur Geimpfte und Genesene Zutritt zu Lokalen oder Veranstaltungen haben, die sich für dieses Modell entscheiden und ein negativer Test nicht mehr ausreicht.
Wir sind ja im Jahr 2021 und im November, vielleicht nochmal zur Erinnerung, wurde in vielen Bundesländern 2G eingeführt, also nur noch geimpft oder genesen irgendwo rein. Mhm. Und zur gleichen Zeit wird in Deutschland damals über die Impfpflicht diskutiert.
Bundestag und Bundesrat stimmen heute über eine Corona-Impfpflicht in medizinischen Einrichtungen und in der Pflege ab. Beschäftigte müssen dann bis zum 15. März einen Nachweis vorlegen, dass sie geimpft oder genesen sind.
Und da stand ja auch tatsächlich Gesundheits- und Pflegepersonal so im Fokus. Also Menschen wie Laura. Und so ein bisschen die Frage, muss die in Zukunft eine Corona-Impfung haben, um weiter in diesem Job bleiben zu dürfen? Mhm. Und Laura macht da in dem Moment gerade eine Fachweiterbildung. Das heißt, sie geht zwischendurch in verschiedene Abteilungen, muss sich da immer wieder vorstellen und muss dann auch immer wieder sagen, dass sie nicht geimpft ist, weil das abgefragt wird. Mhm. Bekommt also jedes Mal wieder die kritischen Reaktionen darauf.
Ich habe einfach nachgegeben. Ich hatte keinen Bock auf den Struggle. Ich hatte keinen Nerv zu dem Zeitpunkt auch, mich damit zu beschäftigen, was jetzt wirklich passiert, wenn diese Impfpflicht kommt und ich das aber nicht will. Und dann stecke ich in meiner Fachweiterbildung. Kann ich das überhaupt dann fertig machen? Und das ganze Thema war sowieso so belastend. Das war alles so belastend. Und ich dachte irgendwann so, ich mache das jetzt.
Und dann hat sie sich impfen lassen. Sie hatte keine Nebenwirkungen, sie ist gesund. Es ist auch vieles unkomplizierter geworden danach für sie. Sie bereut das aber, also bis heute.
Ich habe es nur gemacht, weil ich mich gezwungen gefühlt habe.
Also sie fühlt sich, als hätte sie sich selber verraten.
Laura kommt sich nicht nur von ihren Kollegen und Bekannten und Freunden irgendwie nicht verstanden vor, sondern die hat wirklich das Gefühl, sie ist gesellschaftlich ausgegrenzt worden. Kann man das so sagen?
Sie meinte, sie fand das ungerecht.
Ich habe mir jeden Tag 8 Stunden mit Herz, wirklich mit Herz, meinen Arsch aufgerissen für andere Menschen, weil mir so viel daran liegt. Und dann wurde ich aber als scheiße und unsolidarisch, als egoistisch dargestellt.
Und wir waren tatsächlich für den Podcast dann auch in Berlin und haben mit Michael Müller gesprochen. Der war damals, oder zumindest in einer Hochphase der Pandemie, der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, die ja super viel entschieden hat. Also der saß dann unter anderem mit Kanzlerin Merkel da immer und hat diese Pressekonferenzen gemacht.
Ja. Hat man oft im Fernsehen gesehen, oft
hat
im Radio
oft im Fernsehen gesehen. Und er zum Beispiel sagt, er kann ihre Kritik da unterm Strich insgesamt eigentlich nicht nachvollziehen.
Also von Seiten der Politik Hass gegen Ungeimpfte, das geht mir zu weit. Ich glaube eher auch wiederum in Nachbarschaften, Familien und Freundeskreisen gab es erhebliche Auseinandersetzungen. Was ist der richtige Weg? Und die einen lassen sich impfen und die anderen nicht. Warum macht ihr das nicht? Und warum gefährdet ihr uns in der Familie? Also das gab es auch. Von Seiten der Politik, glaube ich, war es eine klare Ansage, ein klares Bekenntnis zur Impfung und der dringende Wunsch und die Aufforderung, dem sollen viele nachkommen. Aber ein Ausgrenzen und Hass denjenigen gegenüber, das würde ich so nicht unterschreiben.
Gab es denn für Laura wirklich nur solche Diskussionen, die sie als hasserfüllt erlebt hat oder auch welche, die besser gelaufen sind?
Also sie hat mir zum Beispiel von ihrer besten Freundin erzählt, die hatte eine komplett andere Ansicht als sie. Also man muss sich vorstellen, wirklich beste Freundinnen, sind sich super nah, haben sich super gern. Und dann sind sie bei dem beherrschenden Thema zu der Zeit, also man hat ja von morgens bis abends über nichts anderes mehr geredet.
Also die Freundin, die hat sich impfen lassen und ist total dafür.
Genau, war für die Maßnahmen und hat halt gesagt, wir müssen da irgendwie als Gesellschaft zusammenstehen und jeder Einzelne muss sich irgendwie daran beteiligen.
Wir hatten komplett konträre Ansichten und Wahrnehmungen und haben da auf so einer respektvollen Ebene miteinander sprechen können.
Und das wurde sehr hitzig, hat Laura mir gesagt, hat ihre Freundschaft auch auf eine krasse Probe gestellt.
Und wir haben auch manchmal dann beim Telefonieren gesagt, okay, lass Thema wechseln, wir kommen hier nicht weiter, weil sie so in ihrem Ding war und ich war so in meinem Ding. Und da bestand aber immer das Interesse, wirklich zu verstehen und nachvollziehen zu können, was sieht der andere, was geht in dem anderen vor, wieso denkt er so, wie er denkt und wie kann ich ihm meine Ansicht aber trotzdem irgendwie eröffnen und näher bringen.
Und das hat sie irgendwie als sehr respektvoll empfunden, obwohl das auch nicht einfach war. Mhm. Und das war auch was, was Monika Knauer-Walter, die im Bundesverband Mediation ja sitzt und Mediatorin und Coach ist, uns auch gesagt hat.
Ich glaube, oft geht es ja nicht darum, die Meinung zu verstehen, sondern die Beweggründe dahinter. Also das heißt, die Bedürfnisse. Und wenn ich das nachvollziehen kann, aha, du hast Angst, du hast eine Sorge, das treibt dich um, das bewegt dich, das geht ständig in deinen Gedanken rum, dann kann die Person auch oft schon mal durchatmen.
Wenn mir die Person wirklich am Herzen liegt und ich merke, also wir kommen da nicht auf einen grünen Zweig und es ist super kompliziert, da irgendwie zu irgendeiner Lösung zu kommen, vielleicht hilft es dann, mal mehr auf die Gefühle dahinter zu schauen, wirklich auf die Beweggründe und da dann vielleicht wieder Gemeinsamkeiten zu erkennen, obwohl man politisch so weit auseinander liegt.
Wie geht's Laura denn heute?
Also mit dem Freund ist sie nicht mehr zusammen, aber aus anderen Gründen.
Okay.
Und sie arbeitet auch nicht mehr auf Intensiv.
Mhm.
Das hat ganz verschiedene Gründe. Es hat weniger direkt was mit Corona oder der Impfung oder so zu tun. Sie sagt aber schon, also während Corona haben wir die ganze Zeit auf Intensiv geschaut und gesagt, da muss ich was verbessern. Und es hat sich nicht groß was verbessert.
Wenn 2 Jahre nur um Pflege, nur um Intensivstation, nur um Altenpflege, nur darum geht, mediale Aufmerksamkeit 100% darauf und es ändert sich nichts, ja wann denn dann? Und dann.
Deswegen hat sie die Intensivpflege verlassen und arbeitet heute im Vertrieb von Medizingeräten, also hat noch so grob was mit der Branche zu tun. Und sie sagt, die Corona-Pandemie hat sie sehr, sehr viel gelehrt. Also alles in allem sagt sie, es war einfach eine extrem intensive Zeit für sie und sie ist froh, dass die vorbei ist.
Also diese Corona-Zeit und auch die Diskussion ums Thema Impfen, die hat viele Menschen, so wie Laura, sehr geprägt. Das hat was gemacht mit denen emotional. Und anscheinend, das zeigt ja auch die Umfrage, mit vielen zwischenmenschlichen Beziehungen in Deutschland. Was bleibt davon bis heute von diesen Geschichten und Emotionen, wie sie Laura passiert sind? Inwiefern hat das unsere Gesellschaft verändert?
Ich glaube, man kann nicht sagen, dass dieses kleine Virus irgendwie das Ding war, was unsere Gesellschaft auseinandergebracht hat und vorher war alles Friede, Freude, Eierkuchen. Ne? Ich glaube, das stimmt nicht. Corona hat diese Konflikte auf jeden Fall verstärkt. Die waren halt von morgens bis abends irgendwie Thema. So, und jetzt ist irgendwie der erste Lockdown 5 Jahre her und das Virus spielt irgendwie keine große Rolle mehr in unserem Alltag. Aber ich glaube, heute wird halt über andere Themen gestritten, ne? Also wenn man nicht mehr über Corona redet, dann spricht man über den Ukraine-Krieg und hat da verschiedene Ansichten drüber oder über Grenzkontrollen, über Wärmepumpen, übers Gendern und. Es gibt ja sehr, sehr viele Konfliktthemen aktuell.
Mhm.
Und ich denke, was man vielleicht daraus lernen könnte, ist, dass man auch da sich zwischendurch mal so einen Schritt zurücknimmt und so denkt, was könnte dahinter liegen? Was könnten wir besprechen, abgesehen von Argumenten, wenn wir da nur noch gegeneinander rasseln? Wo sind vielleicht gemeinsame Emotionen? Wo sind Gefühle, die mein Gegenüber auch hat? Und vielleicht ist das sowas, was man mitnehmen kann aus der Zeit.
Danke, Caro.
Sehr gerne.
Caroline Bredendieck vom WDR hat mit uns auf die Corona-Zeit zurückgeschaut und darauf, was die Pandemie mit Beziehungen gemacht hat. Ihren Podcast Cut, das Virus, das uns trennt, könnt ihr in der ARD-Audiothek hören. Den Link dazu gibt's nochmal in den Shownotes dieser Folge. Folgenautor ist Julius Bretzel. Mitgearbeitet hat Claudia Schaffer. Produktion Regina Stärke, Adele Messmer und Hanna Brünjes. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Bis dann. Tschüss.